So, auch von mir herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir haben die Predigtreihe Jesus der Gleiche, gestern, heute und auch morgen. Morgen. Und heute geht es um Kommunikation mit Jesus. Der Auftakt war schon perfekt dafür, dieses Amida-Gebet, die ersten Wurzeln davon reichen zurück bis ins 4. Jahrhundert vor Christus. Das ist ein Gebet in dem Stil, wie damals zu Jesu Zeiten schon in den Synagogen gebetet wurde. Das heißt, das ist ein Gebet, wie es Jesus mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gebetet hat, immer und immer wieder, denn in den Synagogen wird es heute noch jeden Tag gebetet, zu jedem Gottesdienst, das heißt dreimal am Tag. In verschiedenen Variationen, zu Sabbaten eine andere als zu Werktagen. Aber das ist die Art, wie gebetet wird von Leuten, die aus dem Alten Testament sehr viele Inspirationen dafür gezogen haben, wie ein Gebet ausschaut. Für mich war das eine riesige geistliche Inspiration, seit ich darauf gestoßen wurde, dieses Jahr von Marty Solomon, natürlich von Bema. Und ich fand es toll, weil es mich was Neues gelehrt hat über Kommunikation mit Gott. Damit kommen wir auch zum ersten Punkt. Wie kann ich mit Jesus kommunizieren? Nadja, was denkst du? Wie kann ich mit Jesus gut kommunizieren?
Also ich denke, so das Wichtigste ist auf jeden Fall Gebet. Ich glaube, das ist so, ja, dadurch kann man einfach super gut mit Jesus kommunizieren oder mit Gott. Aber ich glaube auch Bibellesen und Lobpreis sind auch so sehr wichtige Bestandteile.
Ja, sehe ich auch so. Kommunikation ist ja beidseitig. Das heißt, wir reden mit Jesus, er hört uns zu und er redet mit uns. Zum einen durch sein Wort, und wir wissen, Jesus ist das Wort Gottes und auch die Bibel ist das Wort Gottes. Das ist Jesu Kommunikation mit uns. Und als nächstes wissen wir, Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt, damit er uns berät, damit er uns sagt, wo es lang geht. Das heißt, wenn du Christ bist und getauft bist, hast du irgendwo den Heiligen Geist in dir. Du musst halt lernen, ihm zuzuhören. Aber das ist die Kraft Gottes, die uns Gott viel, viel näher bringen kann. Und das ist für uns eine Chance, die wir nutzen können. Und eine der Dinge, die uns der Heilige Geist lehrt, ist zum Beispiel auch, wie wir beten sollen. Und wir haben ein paar Gebete mal rausgesucht, die uns zeigen, wie damals gebetet wurde. Eins davon ist zum Beispiel, wie Jesus gebetet hat. Und was fällt dir so ein, wie Jesus gebetet hat? Gibt es viele Stellen.
Also ich glaube, er hat auf jeden Fall so sehr lang und emotional gebetet und ja, so hat sein ganzes Herz so Gott ausgeschüttet und hat einfach über alles Mögliche geredet, was ihn gerade bewegt.
Ja, denke ich auch. Also eine Stelle, die mir einfiel, Markus 1,35. Am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Was mich daran beeindruckt hat, er stand morgens noch vor Tage auf, das ist nicht meine Welt. Nadja ist Frühaufsteher, mehr als ich. Aber er ging hinaus und er betete, und zwar mehrere Stunden an einer einsamen Stätte. Das finde ich beeindruckend, weil halt mehrere Stunden am Stück zu beten, er hat einen guten Draht, wie er mit Gott reden kann. Ich schweife da leicht ab. Jesus konnte stundenlang zu Gott beten, und das kannst du noch vor Tage. Oliver Bock wird frohlocken. Eine seiner Lieblingseigenschaften ganz früh anfangen. Es gibt was weiteres, Lukas 18, Vers 11. Er sagt ihnen ein Gleichnis, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Das heißt, beten ist etwas, was beständig ist. Das muss nicht nur morgens oder zu festen Block sein, sondern auch durchaus tagsüber. Es gibt Leute, die sagen, alle 3 Stunden klingelt mein Handy ganz kurz und ich bete. Sei es bloß 30 Sekunden. Es gab Mönche, die haben halt gesagt, okay, immer alle 3 Stunden, das bringt uns nicht zu 7 Mal am Tag, um 6, 9, um 12, um 15, um 18, 21, um 24 Uhr. Das kann man machen, das muss man nicht machen, aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, mit Gott permanent in Kontakt zu bleiben. Fallen dir noch mehr Sachen ein, wie Jesus gebetet hat, wo Jesus gebetet hat?
Naja, er hat sich ja oft zurückgezogen, wie du oft schon gesagt hast. Und er hat sich einfach einen stillen Ort gesucht, wo er wirklich zur Ruhe kommen kann und Gott finden kann.
Ja, wir sehen eine Geschichte, die ich immer sehr beeindruckend finde, nämlich Johannes der Täufer wurde gerade hingerichtet. Johannes der Täufer war zum einen Jesu Vorläufer, der ihn angekündigt hat, er war zum zweiten sein Cousin und er war halt der erste Prophet zur Zeit des Neuen Testaments. Und dann wurde er hingerichtet. Und Jesus will sich zurückziehen und das nächste, was passiert, eine Menge von 5000 Männern plus Frauen und Kinder kommt und will was von Jesus. Und Jesus lehrt sie, bis es Abend wird. Und dann zieht er sich zurück, Matthäus 14, 22, allein, erschöpft, emotional müde, weil schon die Nachricht vom Tod seines Cousins, und er betet nachts und stundenlang. Und spät nachts geht er dann halt zu seinen Jüngern, die auf dem Boot im See sind. Ich glaube, das zeigt viel davon. Als Jesus emotional erschöpft war und bestimmt auch körperlich erschöpft war, hat er sich an Gott gehalten und sehr, sehr viel mit Gott geredet, weil er wusste, das ist für mich die Quelle der Kraft, die Quelle der Energie und die Quelle der Nähe. Und natürlich die Quelle der Nähe, Gethsemane.
Ja, auf jeden Fall. Da hat er ja,
Ja.
also so, ich meine, er hatte ja super Angst vor dem, was ihm bevorsteht. Und gerade in diesem Moment hat er ja besonders Gottes Nähe gesucht, weil er eben auch wusste, dass er halt irgendwann bald ihm nicht mehr so nah sein will für einen Moment, als er die ganzen Sünden auf sich genommen hat. Und ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie, ja, wie sehr Jesus sich da irgendwie auf Gott verlassen hat und wie sehr er ihm auch irgendwie seine Emotionen abgeben konnte.
Genau, und in Matthäus sehen wir, Jesus ging dreimal zum Beten. Er ging beten, kam zurück, seine Jünger waren eingeschlafen. Er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also er muss eine Stunde gebetet haben, ging nochmal noch eine Stunde beten und nochmal noch eine Stunde beten und dann war er bereit. In Lukas steht sogar, er hat so intensiv gebetet, dass halt Schweiß gemischt mit Blut aus seinen Adern tropfte, was ein Zeichen für hohen emotionalen Stress ist, also auch heute in der Medizin durchaus bekannt. Und es gibt eine weitere Stelle in Lukas Kapitel 6. Lukas 6, einer der entscheidenden Momente in Jesu Arbeit hier auf der Erde. Lukas 6 ab Vers, Verzeihung, nicht Lukas 6, doch, Lukas 6, Vers 12, nicht umgekehrt. So viele Seiten. So, Lukas 6, Vers 12. Jesus war schon eine ganze Zeit unterwegs gewesen, es hatte sich eine große Gruppe um ihn gesammelt. Und hier steht, es begab sich zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um dort zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Die ganze Nacht. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Das heißt, vor der Berufung der Apostel hat Jesus die komplette Nacht durchgebetet. Da frage ich mich. Was hat er die ganze Zeit mit Gott besprochen? Was denkst du?
Naja, also er wusste ja wahrscheinlich, dass er am nächsten Tag so die 12 Apostel berufen würde. Deswegen denke ich, dass er schon mit Gott vielleicht so durchgegangen ist. Okay, soll ich irgendwie Matthäus mit reinnehmen ins Boot oder ja, Johannes oder wen auch immer. Also ich denke, da hat Jesus wahrscheinlich auch ziemlich spezifisch gebetet und so Gott um Rat gefragt, wen er ja, einfach berufen sollte.
Ja, glaube ich auch. Also der hat ja viele Dutzend Leute zur Auswahl. Wahrscheinlich hat er jeden Einzelnen mit Gott durchgesprochen. Du, da gibt es einen Mann namens Jona. Weiß nicht, ob der schon so weit ist. Vielleicht sollte ich den nehmen. Dann haben wir noch einen, der heißt Jesaja. Ist ein cooler Name als Prophet. Aber vielleicht auch nicht. Und ich stelle mir vor, diese Intensität der Kommunikation, mir fällt das ja irrsinnig schwer, selbst wenn ich mal eine Stunde am Stück beten soll. Wir haben ja mal diese tollen Gebetsketten gemacht. Eine Stunde am Stück mit Gott reden, den ich nicht sehe, ist für mich schon schwierig. Und ich habe halt natürlich immer mal Versuche gemacht, das zu verbessern. Für mich war einer davon am Meer. Am Meer fühle ich mich Gott am nächsten. Und ich sitze in meinem Strandkorb und probiere zu beten. Mir hilft es dabei zu singen, auch wenn die Gedanken immer abschweifen. Und ich finde es faszinierend, dass wenn ich über meine Arbeit nachdenke, ich halt 12 Stunden am Stück arbeiten kann, ohne groß davon abgelenkt zu sein. Wenn ich mit Gott rede, ist es das Gegenteil. Es gibt eine geistliche Welt, offensichtlich. Und ich habe auch mal probiert, mich mit Gott hinzusetzen zu einem netten Essen. Also ich habe ja 2 Jahre in Stockholm gearbeitet. Da gibt es halt so einen großen Archipel, der Stockholm vorgelagert ist. Und in der Adventszeit gibt es so total schöne, liebevoll restaurierte Schiffe, mit denen man durch diese Inselgruppe fahren kann. Und da gibt es ein traditionelles schwedisches Weihnachtsessen. Julbord heißt das Ganze dann, Weihnachtstafel an Bord eines Schiffes, also ein Bordspiel. Eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich habe mich da hingesetzt, mir vorgestellt, Jesus sitzt mir gegenüber, während ich umgeben war von Schweden, die sich irgendwie begeistert und laut unterhielten, habe ich probiert, mich darauf zu konzentrieren, mit Jesus zu reden. Ist mir nicht immer geglückt, immer mal schweifen meine Gedanken ab. Aber es war trotzdem eine total verbindende Zeit, was ihr schon daran seht, dass ich mich auch 3 Jahre später noch daran erinnern kann. Es gibt einen Psalm, der mich da sehr bewegt. David betet hier im Psalm 131, Vers 2. Und da sagt er: Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Psalm 131, Vers 2. Das geht also. Jesus konnte also in Ruhe beten und er war nicht der Einzige. Auch David hat das geschafft. Klar kann man sagen, David war ja auch Schafhirte, der war gewohnt, mal mehrere Stunden am Stück zu haben, wo er nicht so abgelenkt war. Aber auch das war ein Beruf, wo man immer mal gucken musste. Und trotzdem hat er es geschafft, dass seine Seele in ihm still wird. Das ist so mein Traum und auch mein Traum für euch, dass die Seele in einem ruhig wird und man nicht über den Kleinkram des Alltags nachdenkt. Und genau das ist Ziel von Kommunikation mit Jesus, mit Gebet. Und natürlich gibt es das Gebet, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, was gern als Vorlage verwendet wird für Gebete, in zum Beispiel Matthäus 6, das Teil der Bergpredigt. Matthäus 6, ab Vers 9. Ich lese es mal vor. Jesus sagt: Und so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Und unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein tolles Gebet, da kann man mehrere Predigten drüber halten, werden wir heute nicht tun. Ich weiß, es gibt sehr viel zu sagen. Was fällt dir so alles dran auf, Nadja? Oder nein, nicht alles, nur ein paar Sachen.
Okay. Also ich glaube, als erstes, so die erste Zeile, unser Vater im Himmel, da finde ich irgendwie diesen Kontrast so interessant, weil ein Vater ist ja eine Person, mit der man eine sehr enge, sozusagen nahe Beziehung hat. Und der Himmel ist für uns Menschen oft so fern. Und es ist einfach ja so ein interessanter Kontrast, so unser Vater im Himmel. So dieses Gott ist uns so nah und doch so fern. Und das, ja, das finde ich irgendwie schön. Also so dieses, dass man sich dann auch so daran erinnern kann, okay, eines Tages werden wir im Himmel sein bei Gott und ja, die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Ja, aber ansonsten, ich finde das Gebet einfach generell super gut. Also vor allem auch dieses nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist ja auch so ziemlich demütigend und so dieses, dass man sich selbst so Gott unterstellt. Ja, und deswegen finde ich das Gebet einfach so klasse.
Ich auch. Und es gibt, wie gesagt, irrsinnig viel dazu. Das Ganze ist ja nur die Kurzversion davon, wie man beten soll. Die ganze Bergpredigt ist 3 Kapitel lang. Man braucht 10 Minuten, das vorzulesen. Jesu Predigten waren viele Stunden lang zum Teil. Also hätten wir ein Transkript davon, wäre das erheblich dicker. Man sieht hier ganz hübsch, wie die Reihenfolge von seinen Themen ist. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die ersten 4 Punkte, die er macht, haben überhaupt nichts mit uns zu tun. Da geht es ihm nur um Gott. Und das beeindruckt mich dran, weil wenn ich probiere, mich auf Gott zu konzentrieren, kommen alle möglichen Gedanken an, alles mögliche Zeug. Und ich fange an zu sagen, ich will mich bei Gott mal bedanken für die tollen Sachen, die er geschaffen hat. Die Natur mit den tollen Sachen wie Vögel, die singen. Das wäre nicht nötig gewesen zum Fortpflanzen, sondern die singen einfach, weil Gott Geschmack hat und wie Musik mag und Ästhetik hat. Und dann fange ich an, ja, und ich bete, wo ich schon dabei bin, für meinen Bibelkreis und für den Oliver und den Mattes und die Annette und Miriam und für meine Familie und also ich wollte mich ja gerade bei Gott bedanken, zurück. Und so eiert's hin und her, das wird mir beruflich nie passieren. Aber Jesus gibt hier ein klares Raster vor, in welcher Reihenfolge man sinnvollerweise beten kann. Die ersten 4 Punkte gehen um Gott. Eins davon um seine Gemeinde, sein Reich. Danach geht es um uns, nämlich um unsere physischen Bedürfnisse, das, worüber wir ständig nachdenken, ich zumindest. Und dann geht es schon los, wieder was Geistliches. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und dann sagt er was total Interessantes: Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Das ist
Ist das.
irgendwie interessant, weil An sich wächst man ja auch durch die Versuchung oder so durch so die Stürme im Leben. Deswegen, ja, finde ich das interessant, dass das so da so steht irgendwie.
Das ging mir auch so. Ich bin nochmal drüber jetzt gestolpert beim Lesen. Und ich dachte so, interessant, wir beschäftigen uns gern damit hier in der westlichen Kultur, warum gibt es so viel Leiden? Und ganz klar, Gott hat mehrfach und immer wieder in der Bibel betont, naja, das sind so die Tests, das sind die Momente, wo ihr geistlich reifen könnt. Dafür sind die gedacht. Das ist kein sinnloses Leiden, das hat ein konkretes Ziel, das bringt euch vorwärts. Wie im Sport, naja, Sport machen ist schon auslaugend, wenn man härter trainiert, vielleicht hat man noch einen Muskelkater. Also das sind Phasen, die haben ihren Sinn. Und da denken wir häufig drüber nach und darum sehen wir das auch so und das ist auch gut so. Was wir dann vergessen, wir sollen ruhig dafür beten, dass das nicht so viele werden. Wir sollen dafür beten, dass Gott uns vor Satan beschützt, also dem Bösen hier als Person, weil uns die Bibel lehrt, Satan ist nicht irgend so eine anonyme Macht. Erstens, den gibt es wirklich und zweitens, das ist eine Person. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, also ich für meinen Teil zumindest. Ich vergesse das häufig, weil ja, die schweren Zeiten haben ja einen Sinn und alles und so sehr das auch richtig ist. Dieser Ansatz, hey, ich kann dafür beten, dass es nicht zu viele werden, dass es halt irgendwie Phasen gibt, wo ich mich mehr Gott nahe fühlen kann, dass Gott mich vor Satan beschützt. Und häufig vergesse ich das, weil ich aber so darauf getrimmt bin von unserer Gesellschaft, du musst deine Probleme lösen, bete, aber du musst deine Probleme lösen. Und nicht so sehr, wie Jesus das gemacht hat, Gott, du musst meine Probleme lösen, du kannst meine Probleme lösen. Ich tue meinen Teil, aber ey, das Wesentliche, Gott, du löst die Probleme. Du kriegst das viel besser hin als ich jemals. Und diese Ergebenheit finde ich klasse. Und natürlich auch der Abschluss davon. Es geht wieder um Gott. Die ersten vier Aussagen drehen sich um Gott. Die mittleren vier drehen sich dann mal um uns Menschen. Und selbst da sind halt wieder mehr geistliche als physische Bedürfnisse. Drei geistliche, ein physisches Bedürfnis. Und zum Schluss geht es wieder um Gott. Und das finde ich klasse, weil ich glaube, diese Kommunikation mit Gott, die man da haben kann, wo man nicht ständig abgelenkt ist von dem, was wir um uns herum sehen, die ist der Schlüssel dazu, Gott wirklich näher zu kommen und da wirklich zu wachsen. Und darum denke ich, Kommunikation mit Jesus, und dies war der erste Punkt, wie betete Jesus, das ist genau einer der Schlüssel, den wir brauchen, um Gott näher zu kommen, um geistlich zu wachsen. In der Kommunikation, Gebet als erster Punkt, wie betete Jesus. Und als zweiter Punkt, natürlich ist ja Jesus nicht der erste, von dem wir sehen, wie er gebetet hat. Da gab es noch eine Menge mehr. Wer fällt dir so alles ein? Nicht alles, nur ein paar.
Ja, also als erstes fällt mir tatsächlich Maria ein, die Mutter von Jesus. Von ihr ist ja auch ein Gebet überliefert. Aber ansonsten auch so die Gemeinde in der Apostelgeschichte, da sind ja auch, also da steht ja auch einfach oft, dass sie zusammen gebetet haben und zusammen vor Gott gekommen sind.
Genau, in der Apostelgeschichte, wie sie beteten und die Erde bebte. Ich so, das war ein mächtiges Gebet. Gott erhört Gebete. Auch Apostelgeschichte 1, sie waren alle zusammen. Ja, Jesus war noch nicht zurückgekommen, sie waren alle zusammen und beteten. Das war ihre Beschäftigung. Das war ein Schwerpunkt ihrer Gemeinschaft, in ihrer Zeit zusammen. Ich finde es eine tolle Art, Zeit zusammen zu verbringen, zusammen zu beten, zusammen dadurch Gott näher zu kommen. Man kriegt viel, viel besser mit, wie sich der andere fühlt, was der andere wirklich tief im Herzen denkt, wenn man zusammen betet. Genau, Maria hat es schon gesagt. Gehen wir ins Alte Testament, wer fällt es noch so ein?
Naja, Mose zum Beispiel. Es ist doch auch,
Mose.
es gibt doch auch das eine Lied sozusagen des Mose, wo halt auch so ein Gebet so von ihm steht.
Genau, das ist 5. Mose 32. Das Lied des Mose heißt es. Mose ist kurz davor zu versterben. Er hat seine Aufgabe, das Volk Israel zu führen, 40 Jahre wahrgenommen und weiß, jetzt geht die Arbeit über an seinen Nachfolger. Und er betet dieses lange Gebet. Und es ist kein Gebet, wo er sagt, hurra, alles ist glorreich, alles ist super, sondern er sieht die Probleme vor sich und er betet über die Probleme und zwar im Beisein seiner Leute, sodass halt die Leute wissen, so betete Mose. Denn Mose war, das finde ich beeindruckend, im 2. Mose 33, Vers 11 steht, wie Mose mit Gott kommuniziert hat. Und hier steht, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. So, das ist eine Gebetsbeziehung. Im 2. Mose 33, der Herr redete mit Mose wie ein Mann mit seinem Freund. Das muss eine geniale Beziehung gewesen sein. Kein Wunder, dass Mose die Kraft hatte, 40 Jahre lang dieses Volk durch die Wüste zu führen, mit allen Irren und Wirrungen, die dabei zustande kamen, mit Problemen mit der Nahrungsmittelversorgung und mit Wasserversorgung und mit sowas Ähnlichem wie Aufständen und Tumulten und Unzufriedenheiten und Verbrechen, die begangen wurden. 40 Jahre hat er das durchgehalten und Mose war, als er damit angefangen hat, schon, wie alt? Überraschungsfrage, 40. Gemein. 80.
80,
Also
okay.
80 so, ein junger Mann, fit und rüstig. Konrad Adenauer haben wir schon als alt empfunden, als er mit 80 da als Bundeskanzler gearbeitet hat. Mit 80 fing Mose an. Und das war eine Phase, da lebten die Leute lange nicht so lang wie heute. Mit 80 fing Mose an, 40 Jahre hat er das durchgehalten, dank seiner Beziehung zu Gott. Denn er redete mit Gott und Gott mit ihm wie ein Mann mit seinem Freund. Ich glaube, das ist ein Modell für uns, wo wir sagen können, genial, ich kann mit Jesus reden wie mit einem Freund. Denn Jesus hat uns gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern
Freunde.
Freunde. Und das ist das Bild. Wir können Gott nahe sein, wir können Jesus nahe sein, weil wir mit ihm reden können wie ein Mann mit seinem Freund oder eine Frau mit ihrem Freund. Aber das finde ich inspirierend, diese Art von Beziehung. Natürlich gab es auch Loblieder, wo Menschen voller Begeisterung waren, so wie zum Beispiel Maria hat sie schon genannt oder Hanna im 1. Samuel 2. Hanna war ja unfruchtbar und hatte dann endlich lang ersehnt ihren Sohn bekommen, nachdem sie oft zu Gott gebetet hatte. Und Hanna übersprudelte vor Freude und Dankbarkeit. Für mich ein tolles Vorbild, wie man beten kann. 1. Samuel 2, 1 bis 10. Tatsächlich auch für die Synagogen-Gottesdienste ein Vorbild gewesen. So kann man beten. Im 1. Samuel 2. Und natürlich auch nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, 2. Mose 15, sehen wir ein riesiges zweites Gebet von Mose, wo sie auch Gott ihre Dankbarkeit ausgedrückt haben. Und auch da ging es nicht, ja Gott, ich wollte dir danken, das ist toll, was du alles gemacht hast. Ach, da fehlt mir ein ja noch ein Problem, noch ein Problem. Und da bin ich noch für den und den. Und soweit das alles wichtig ist und so gut das auch alles ist, die Leute damals hatten gelernt, sich zu konzentrieren auf das, was wirklich zählt, nämlich Gott zu sehen. Und deshalb hat mich dieses Amida-Gebet so inspiriert. Also durch Marty Solomon von Bema Discipleship bin ich drauf gestoßen. Und das Gebet ist ja, ausgedruckt ungefähr 3 Seiten lang. Und ich bete das fast jeden Abend, an 5 von 7 Arbeiten. Nicht das Ganze, weil es sonst, das ist viel zu reichhaltig. Immer so ein Teil davon. Und ich bin beeindruckt davon, wie die Leute gebetet haben, wenn sie was wollten. Das Amida-Gebet hat eine tolle Struktur. Die ersten 3 Segen hier beziehen sich auf Gott. Interessant übrigens, auf Hebräisch heißt es das 18-Segen-Gebet, weil es beginnt mit Gesegnet bist du Gott. Gesegnet heißt du sowas wie gepriesen, weil man natürlich Gott nicht segnen kann. Aber es ist das gleiche Wort. Und dann 3 solche Textblocks. Und dann geht es erst um unsere Bedürfnisse. Davon gibt es dann 12 Textblocks. 6 für uns selbst, 6 für die Gemeinde. Und selbst die, die für uns selbst sind, drehen sich nicht um, ah, ich brauche mehr Geld und eine bessere Wohnung. Das ging den Israeliten ja nicht immer so gut, sondern halt, das Amida-Gebet wurde geschrieben nach vielen Verfolgungswellen. Und es begann im Wesentlichen, naja, in der babylonischen Verbannung und dann nach der Zerstörung des Tempels wurde viel dran gearbeitet und verbessert. Die Juden haben da sehr, sehr viel Schmerz und Leid mit erfahren und trotzdem ist dieses Gebet so konzentriert darauf, sich bei Gott zu bedanken. Und das inspiriert mich dran. Zum Beispiel die erste Bitte, die halt die Betenden hier haben, ist: Du begnadest den Menschen mit Erkenntnis und lehrst den Menschen Einsicht. Begnade uns mit deiner Erkenntnis, Einsicht und Verstand. Gelobt seist du, Ewiger, der du mit Erkenntnis begnadest. Das heißt, die fangen nicht an und sagen, ah, ich habe ein Problem, ich brauche, weil so und so, sondern halt, hey Gott, du bist doch der, der die Menschen mit Erkenntnis segnet. Und drum macht das bitte auch bei uns, weil wir wollen ja dir dienen. Und das finde ich genial, dieser völlig andere Blickwinkel. Weg von ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und auch wenn es Sachen sind, die wir brauchen für die Gemeinde und das, was wir da bewegen wollen, mit unseren Freunden oder mit Leuten, denen wir helfen wollen, Gott kennenzulernen. Und auch da ist es toll, dass wir das auf dem Herzen haben, aber die Reihenfolge beim Beten zu sagen, erstmal, ich schau mal auf Gott, sage hey Gott, du machst das so genial. Du kannst das, du machst das seit Jahrtausenden so genial wie du, werden wir das nie können. Bitte hilf uns auch dabei und wir wissen, wir können uns auf dich verlassen. Eine völlig andere Art, Gott zu sehen, eine völlig andere Art, mit Gott zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch eine völlig andere Kommunikationsebene mit Jesus. Weil wenn ich halt nicht nur, ich denke mal über meinen Kram nach und dann rede ich nur über mich und was mich beschäftigt, sondern ich denke mal über Jesus nach, wie groß Jesus ist, was Jesus alles gemacht hat, was ich überall um mich herum sehen kann, dann glaube ich, ist das für uns eine völlig andere Art, Gott zu sehen und eine völlig andere Art, mit Jesus zu kommunizieren. Eine andere Möglichkeit in dem Psalm. Was hilft dir, mit Gott länger zu kommunizieren, konzentriert, nicht abgelenkt von Handys?
Ja, also natürlich das Handy weglegen oder auf stumm
Weglegen.
schalten. Nee, aber das ist tatsächlich gerade was, was mir irgendwie ein bisschen schwer fällt, muss ich sagen. Einfach wirklich zur Ruhe zu kommen und wirklich Stille vor Gott zu finden. Und ja, da habe ich dann am Freitagmorgen, habe ich mir dann gedacht, okay, dann probiere ich jetzt einfach mal mit Hilfe eines Psalms zu beten, weil es mir einfach gerade schwer fällt, wirklich mit meinen eigenen Worten, sag ich mal, dran zu bleiben. Und dann habe ich ja, mir einfach Psalm 46 ausgesucht. Und dann gleich der erste Vers, der mir so ins Auge gesprungen ist, war Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Und das fand ich einfach so heilsam, nochmal zu hören, dass Gott wirklich unsere Zuflucht ist. Und dass wir ja einfach so alles bei ihm abladen können. Und dass ja einfach so, egal was gerade in unserem Alltag los ist, dass Gott immer unsere Konstante ist, unser festes Fundament. Und ja, also ich finde es oft schwer, wirklich auch konzentriert dabei zu bleiben. Aber ich glaube, das kann wirklich ein hilfreiches Werkzeug sein, Psalmen durchzubeten und ja, sich dann einfach auch inspirieren zu lassen davon. Oder auch solche Gebete wie das Amida-Gebet. Ja.
Mir geht es ganz ähnlich. Also Psalmen sind für mich häufig auch ein toller Leitfaden, an dem ich mich langhangeln kann. Ich lese so einen Vers, ich bete drüber. Wenn ich feststelle, oh, meine Gedanken sind abgeschweift, gehe ich zum nächsten Vers. Auch damals schon, im Alten Testament oder zu Zeiten des Alten und Neuen Testaments, haben die Leute viele Psalmen gebetet. Und Jesus hat ja häufig auch Psalmen zitiert. Tolle Punkte zum Anfang sind zum Beispiel Psalm 107 oder Psalm 111. Das ist so der Bereich im Psalm, wo es viel darum geht, erstmal Gott in den Mittelpunkt zu stellen, sich bei Gott zu bedanken. Psalm 107 oder Psalm 111. Der erste Punkt war also, wie hat Jesus gebetet? Der zweite Punkt hat, wie haben andere gebetet? Und wie können wir beten? Jetzt kommt der dritte Punkt, nämlich wir haben ja gesagt, Kommunikation mit Jesus. Gebet ist das erste und wichtigste. Die Bibel ist sehr, sehr wichtig. Die kam hier mehrmals vor. Und dann der Heilige Geist, der Teil Gottes, der in uns ist. Wir haben nachher einen Workshop um 13:30 Uhr organisiert von unserer Schwestergemeinde in München. Wenn du in unserer Gemeinde bist, hast du letzte Woche eine WhatsApp-Nachricht bekommen von deinem Bibelkreisleiter. Da stand der Link für letzte Woche drin und auch für heute. Also, wenn du dahin zurückgehst und wieder scrollst, findest du den Link für letzte Woche, den nicht benutzen, und den Link für heute, 16.05., den benutzen. Und dann kannst du da viele tolle Sachen hören. Ich war letztes Mal mit dabei. Ich fand das sehr inspirierend, weil er viel auf Dinge eingegangen ist, die wir in unserer Bewegung ein bisschen vernachlässigt haben, aus gewissen historischen Gründen. Und eine neue Perspektive für den Heiligen Geist, weil Gottes Weg, um in uns zu wirken, läuft häufig über den Heiligen Geist. Und darum ist das ein Thema, was aus meiner Perspektive für uns irrsinnig wichtig ist. Spannenderweise, man hat ja als jede Organisation, es gilt auch für Gemeinden, immer gewisse Schwerpunkte, die man setzt und andere Dinge, die man ein bisschen außen vor lässt. In den 90ern gab es Gemeinden, die sehr, sehr viel über den Heiligen Geist geredet haben und viele andere wichtige Teile des Christentums vernachlässigt haben. Davon wollten wir uns ja abgrenzen, gesagt haben, nein, das ist, wir machen das anständig, es geht um Nachfolge und es geht darum, ernsthaft Gemeinschaft zu pflegen und enge Beziehungen zu haben. Und darum haben wir weniger über den Heiligen Geist geredet, das ist eine Gegenreaktion. Und vor 2 Wochen schaute Anja, meine Frau, eine Predigt von einer genau dieser Gemeinden. Von dieser Predigt habe ich dann teilgesehen. Und da ging es gerade darum, dass die gemeint haben, das war super, aber wir haben anderes vergessen. Das heißt, auch da kommen die zurück in dieses Gleichgewicht, die gesunde Mischung zu haben. Und darum glaube ich, Heiliger Geist für viele von uns ein Thema, wo wir sagen, da haben wir Defizite. Ich habe auch letztes Mal gesehen, wie viele von uns hier aus Berlin waren bei diesem Workshop schon mit dabei, online alles mühelos möglich. Darum kann ich euch inspirieren, Workshop heute 13:30
Seid dabei.
seid dabei, genau. Und hier in the commercial. Genau. Aber natürlich wollen wir euch nicht ohne ein paar kurze Bibelstellen zum Heiligen Geist hier ziehen lassen. Es gibt einen Block, wo Jesus, also Block mit CK, wo Jesus länger mit dem Heiligen Geist spricht. Johannes Kapitel 14 bis Kapitel 16. Drei Kapitel am Stück. Es gibt einen großen Gedankenfaden und da kommt immer wieder der Heilige Geist drin vor. Denn das ist kein separates Thema, was irgendwo in der Gegend schwebt, sondern ist halt integrierter Teil von Gemeinschaft mit Gott. Ich fange mal an mit Johannes 14, 26. Die ganzen drei Kapitel sind klasse. Ich kann euch natürlich inspirieren, die mal oder versuchen zu inspirieren, die mal am Stück zu lesen. Ich nehme mal drei Verse raus. Das eine definiert den Heiligen Geist. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch zugesagt habe. Das heißt, wenn du es in deine Worte fassen würdest, warum handelt es sich beim Heiligen Geist?
Das ist eine schwierige Frage. Also so, an sich ist der Heilige Geist ja so ein Teil von Gott, der einfach in uns lebt. Das finde ich voll das große Privileg. Und wir können einfach Gott um alles bitten und der Heilige Geist ist wirklich so unser Tröster, unser Ermutiger und ja, er ist einfach immer für uns da.
Ja, finde ich auch total inspirierend. Total. ich habe zwei Mädels im Alter von 18 und 20. Voll gut. So passt man seinen Wortschatz an. In Johannes 16, ich springe ja bis dahin vorab, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich euch ihn zu mir senden. Will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommen wird, werdet ihr der Welt die Augen auftun über die Sünde, über Gerechtigkeit und das Gericht. Also Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Die Jünger hatten jetzt Jesus 3 Jahre um sich rum. Das muss das Mega-Privileg gewesen sein. Wenn du sagst, was hat er jetzt wieder gemeint? Kann man ihn einfach fragen. Jesus hat ja viel in Gleichnissen gesprochen, wo man so denkt, aha, okay, ich denke drüber nach. Das ist der Sinn dieser Form von Gleichnissen. Was genau bedeutet das jetzt? Man konnte ihn fragen. Man konnte zusehen, wie er Menschen geheilt hat. Man konnte zusehen, wie er mit schwierigen Menschen umgegangen ist. Und dann sagt Jesus irgendwann, Leute, übrigens, also ich werde jetzt demnächst hingerichtet werden und dann will ich zum Himmel auffahren und dann bin ich dann mal weg. Aber es kommt der Heilige Geist zu euch und das ist sogar gut für euch. Das ist noch besser, als wenn ich hier live mit euch rumlaufe. Und denke ich, also ich wünsche mir häufig, ich wäre mal dabei gewesen. Mal sehen, wie Jesus das praktisch gemacht hat. Das muss der Hammer gewesen sein. Und Jesus sagt, Steigerung davon gibt es auch noch, nämlich ihr kriegt den Heiligen Geist. Ich glaube, die Herausforderung für uns ist zuzuhören, was der uns sagt, weil Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch alles lehren. Ihr müsstet halt zuhören, das hilft dann. Ich glaube, das Privileg ist groß. Die Jünger hatten erstmal ihre Schwierigkeiten, das zu verstehen. In der Apostelgeschichte sieht man dann, wie mächtig der Heilige Geist gewirkt hat und wie sehr die Menschen davon profitiert haben, dass sie ihm zugehört haben, dass sie halt irgendwie zugelassen haben, dass Gott durch den Heiligen Geist in ihrem Leben wirkt. Wie gesagt, das ist kein separater Teil, sondern es ist alles eine integrale Einheit. Gott, Jesus und der Heilige Geist. Und eine dritte Stelle aus diesem Block Johannes 14 bis 16, nämlich ab Vers 13. Das finden wir wo? Da ungefähr. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird es nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich euch gesagt, er wird's von den Meinen nehmen und euch verkünden. Ich glaube, hier sieht man schön, es geht um eine Dreieinigkeit, Gott, Jesus und Heiliger Geist als eine Einheit. Falls ihr euch vorhin gefragt habt, sag mal, du hast ja ganz viel über Gebet geredet, es ging immer um Gebete zu Gott, dem Vater. Wir sehen hier, Jesus sagt, pass auf, Gott und ich sind eine Einheit. Ihr könnt auch zu mir beten. Während er auf Erden rumgelaufen ist, natürlich nicht. Das wäre halt sehr merkwürdig gewesen. Aber hier eine tolle Stelle darüber, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Wir müssen ihm zuhören. Wenn du mehr darüber wissen willst, kann ich dich ermutigen heute 13:30 Uhr. Das war der dritte Punkt, Heiliger Geist. Jetzt kommt noch ein vierter, Raum schaffen. Wie gesagt, ich höre sehr gern die Podcasts von einem Lehrer namens Marty Solomon. Jüdischer Herkunft, hat sich sehr, sehr intensiv mit Judentum beschäftigt, ist aber Christ. Das heißt, er bringt so beide Perspektiven zusammen und lehrt sehr viel über das Thema, wie haben die damaligen Zuhörer das gesehen? Weil wir im 21. Jahrhundert haben so unsere Denke und wir projizieren die in den Text hinein und denken, das müsste ja wohl bedeuten. Die Leute damals haben es völlig anders verstanden. Die wohnten in der landwirtschaftlichen Gesellschaft. Wir sind die Informationsüberflutungsgesellschaft, die morgens gleich aufs Handy starren muss. Das kannten die gar nicht. Die haben damals Bibeltexte auswendig gelernt. Das war Teil von deren Grundschulausbildung. Ehrlich gesagt, das war der Kern von deren Grundschulausbildung. Eine sehr andere Kultur und Marty Solomon bringt sehr, sehr tolle Sachen auch darüber, wie man damals die Bibel verstanden und gelesen hat. Ich finde das ganz klasse. Wenn ihr nachher auf YouTube schaut, habt ihr dieses Bild und unten drunter stehen immer noch so ein paar Zeilen. Da findet ihr unter anderem den Hinweis darauf. Da ich die Gottesdienste live gucke, habe ich mir das noch nicht angeschaut, aber ich weiß, so schaut das da aus. Da findet ihr sowohl einen Link zum Amida-Gebet. Auf israelologie.de habe ich eine deutsche Version davon gefunden. Leider spreche ich kein Hebräisch. Aber da die meisten von euch das auch nicht können, da findet ihr einmal eine lange Version des Amida-Gebets und vor allem auch den Link zu diesem Bema-Podcast von Marty Solomon. Wenn ihr gut Englisch könnt, für mich war das eine große Inspiration, weil es mir geholfen hat, ein ganz anderes Verständnis, ein zusätzliches Verständnis zu dem zu kriegen, wie die Menschen damals den Bibeltext verstanden haben. Und Marty Solomon, wie gesagt, lehrt normalerweise und er macht eine Episode, Episode 24, dadurch bricht er das und sagt, erklärt mal, wie seine Gemeindearbeit, Impact Campus Ministry heißen die, Jüngerschaft definiert. Und für mich war das irgendwie eine neue Welt, weil natürlich, ich kenne die Gemeinde Christi, Tradition darüber, was man betont, wenn es um Nachfolge geht, um irgendwie Jesus näher zu kommen, mit Jesus zu wandeln. Marty Solomon hat eine ganz andere Sichtweise und er sagt hier, schaut, wie der aus dem Alten Testament kommt. Am Anfang hat Gott die Erde geschaffen. 1. Mose 1 bis 3, drei Kapitel. Gott hat die Welt geschaffen, der Mensch sollte die Welt füllen und den Garten Eden bebauen und irgendwie sich vermehren und so weiter. Das lief nicht so gut. Nach 7 Generationen gab es schon den ersten, der nicht nur einen umgebracht hat, sondern meinte, ey, wer mich umbringt, der soll 77, dann soll ich 77-fach gerecht werden, wo du denkst, das hat gerade mal 7 Generationen gehört. Oh, feier. Im 2. Mose ist umgekehrt. Gott sagt, ich will, dass ihr eine Stiftshütte baut. Mose kommt frisch runter vom Berg Sinai und Gott sagt, ich will, dass ihr eine Stiftshütte baut. Ihr baut, ich fülle die Stiftshütte. Und wenn man sich fragt, ja, also ich lese hier in 2. Mose, was soll das? Irgendwie, da gibt es die Geschichte vom Goldenen Kalb, das verstehe ich. Da kommen die 10 Gebote, das verstehe ich auch. Und direkt nach den 10 Geboten kommt Jesus vom Berg Sinai, Jesus, kommt Mose. Mose kommt vom Berg Sinai runter und er redet worüber? Die Stiftshütte, 7 Kapitel lang. Da kommt ein paar Kapitel Erzählung und dann redet er wieder mehrere Kapitel über die Stiftshütte, wie die Priester gekleidet sein sollen und so weiter, wo man sich denkt, was soll das? Was brauche ich das heute im 21. Jahrhundert? Wir haben keine Stiftshütte. Wir haben Jesus, mit dem können wir direkt sprechen. Stimmt. Es gibt einen geistlichen Punkt da drin, nämlich Gott will uns zeigen, wie können wir Raum für Gott schaffen. Das war für Gottes Volk damals das Riesending. Schafft Raum für Gott. Und Marty Solomon sagt, also pass auf, wie wir probieren, das zu leben. Für uns ist unser Mission Statement auf Neudeutsch innige Nähe zu Gott. Wir wollen innige Nähe zu Gott danach streben, wir wollen das vorleben und wir wollen sie lehren. Darum geht's. Das heißt, wir wollen innige Gemeinschaft mit Gott und wir wollen Gemeinschaft untereinander haben. Und dann wird Gott auch Frucht bringen. Das heißt, die sind überhaupt nicht auf Methode konzentriert, sondern sagen, unsere Methode, wir beten, innige Beziehung. Und das hat mich inspiriert, weil es erinnerte mich an den Workshop, den wir als Berliner Gemeinde hatten, mit dem Ehepaar aus Libanon.
Mufid und Jesse, ja.
Mufid und Jesse, danke. Genau, die viel darüber geredet haben, weil im Libanon, tja, 4 Millionen Einwohner, 2 Millionen Flüchtlinge aus dem Norden, 2 Millionen aus dem Süden, ist die Arbeitslosigkeit hoch, 70%, man kann wenig planen. Und die sagen, unsere Methode, wir beten und wir fasten, um Gott näher zu kommen. Die haben jede Menge Leute gefunden, denen sie geholfen haben, Gott kennenzulernen und von denen auch viele getauft worden sind. Und dann denke ich so, beeindruckend. Alle Voraussetzungen sprechen voll dagegen. Und trotzdem ist es denen gelungen, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen Frucht bringen. Oder auch der Bibelkreis von Domi und Helge, die halt gesagt haben, im Moment, wir haben keine Kapazität und einige von uns haben irgendwie Krankheiten, pipapo. Wir wollen jemandem helfen, Gott kennenzulernen. Wir wollen Frucht bringen. Sie haben gebetet und Gott hat ihnen jemand über den Weg geschickt. Und das finde ich total inspirierend. Und ich gucke mir an, diese Einstellung, diese Denkweise, hey, wir wollen Raum für Gott schaffen. Das war für mich die totale Inspiration. Ich habe das im Urlaub gehört. Wir saßen am See in Brandenburg. Geplant war eigentlich Dubrovnik zu sehen, aber es waren doch nur Bazzaro. Durch die Pandemie. Aber ich habe das gehört und es ist echt hängen geblieben. Diese Sichtweise, so kann Jüngerschaft ausschauen. Drum, für mich war es der Punkt, so wenn ich geistig wachsen will, das wird mir helfen. Das ist der Bereich, wo ich nicht gut war. Ich habe mich gefragt, wie habe ich eigentlich die letzten 30 Jahre gebetet, als ich dieses Amida-Gebet gehört habe? Und dachte, das ist wirklich inspirierend. Marty Solomon zählt eine Menge Sachen auf, wo er sagt, hey, das sind so Disziplinen, nennt er das, Disciplines, mit denen man das besser erreichen kann. Einfache Werkzeuge, da geht es nicht um das Werkzeug selbst, aber bei Gebet, Gebetsjournale machen, sowas wie alle 3 Stunden beten, meditatives Gebet, viel fasten. Er fastet sehr häufig, aber auch feiern. Bibel meditieren, mal Einsamkeit suchen, Ruhe suchen, Sabbate einhalten, einfach um sich auf Gott zu konzentrieren. Viele tolle Anregungen und drum findet ihr den Link auf YouTube da unten im unteren Bereich. Und damit haben wir den vierten Punkt, Raum schaffen für Gott. Und wir kommen zum Abendmahl. Beim Abendmahl geht es darum, Jesus nahe zu sein, weil Jesus für uns gestorben ist. Jesus für uns gestorben, damit wir Nähe zu ihm haben können, damit wir mit Gott reden können. Jesus brauchte stundenlanges intensives Gebet, um dahin zu kommen, zu sagen, ich werde jetzt verspottet, ich werde eine Pseudo-Gerichtsverhandlung miterleben, ich werde gefoltert werden, viele, viele Stunden lang und dann elendig krepieren an einem Kreuz. Er hat 3 Mal eine Stunde intensivst beten müssen, weil er das alles vor sich hatte. Und er hat es gemacht, weil er dich liebt und weil er mich liebt. Und dafür können wir dankbar sein. Jetzt ist eine Zeit, an Jesus zu denken, Brot und Wein zu uns zu nehmen. Das Brot steht für Jesu Leib, der Wein steht für Jesu Blut. Und nutzt die Zeit, um mit Jesus zu kommunizieren und zu sagen, danke. Danke, Jesus, für das Opfer. Danke, dass ich mit dir reden kann und du immer zuhörst. Lass uns beten. Jesus, danke für die Inspiration. Danke, dass wir von dir so viel lernen können. Danke, dass du für uns gestorben bist. Und dass das der Weg ist, dass wir eine Beziehung zu dir haben können, die ewig ist. Dass wir irgendwann mit dir im Himmel sein können. Die Ewigkeit lang, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, der uns zeigen wird, wie du gedacht hast, wie du immer noch denkst, was du siehst als Prioritäten für uns. Danke für dein großes Opfer. Wir beten in deinem Namen. Amen.